Das ist auch etwas ganz Besonderes für uns, dass wir den zeigen können, und zwar The Water Magician. Der Film ist eine Rarität. Er wird auch live begleitet, einmal am Klavier und aber auch von Ichiro Kataoka, ein sogenannter Banshee, ein Stummfilmerzähler.
Zum 25. Mal lädt das Festival Nippon Connection dazu ein, japanische Filme und japanische Kultur zu entdecken. Vom 27. Mai bis zum 1. Juni sind in mehreren Spielorten in Frankfurt Filme zu sehen und natürlich sind auch wir, das DFF, wieder mit dabei als Spielort der Sektion Nippon Retro. Über die Jubiläumsausgabe spreche ich mit Florian Hör, der für das Filmprogramm verantwortlich ist. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Das erste Nippon Connection Festival fand ja im Jahr 2000 statt, also vor 25 Jahren, organisiert damals von Studierenden auf dem Unicampus der Uni Frankfurt, Frankfurt-Bockenheim, um genau zu sein. Auch wenn du damals noch nicht dabei warst, wie hat sich denn das Festival seitdem weiterentwickelt?
Ja, für die erste Festivalausgabe war ich tatsächlich noch zu jung. Aber was ich weiß, also du hast es ja schon gesagt, es wurde von Studierenden organisiert und eigentlich war das relativ übersichtlich geplant. Es waren tatsächlich nur 13 Filme, die gezeigt wurden beim ersten Festival. Jetzt zeigen wir mittlerweile 100. Das war einfach so, sollte eine japanische Filmreihe sein, weil man eben auch mal hier japanische Filme verfügbar machen wollte. Das ist ja heute nach wie vor das Problem, dass man wenig japanische Filme sehen kann. Und das führte dann aber dazu, dass statt der so 2000 vielleicht erwarteten Zuschauer, dass 10.000 kamen. Und ja, das war natürlich ein riesiger Erfolg und so hat man sich entschlossen, das fortzuführen. Und das Festival wurde dann auch immer umfangreicher von seinem Programm her. Also es kam zum Beispiel die Retrospektive dann einige Jahre später hinzu, die ja nach wie vor auch immer hier im Kino stattfindet. Es gab weitere Sektionen, zum Beispiel für Dokumentarfilme oder Animationsfilme. Und nochmal einen ganz großen Sprung gab es mit dem Umzug. Also das Festival fand ja bis 2012 am Campus Bockenheim statt hauptsächlich. Und hatte dadurch noch so ein bisschen einen improvisierten Charakter vielleicht. Und mittlerweile sind wir aber schon ganz lange, seit 2013, im Künstlerinnenhaus Mosorturm und im Produktionshaus Naxos, was dann natürlich auch nochmal ein etwas professionelleres Ambiente hat. Und das Ambiente spielt natürlich auch bei uns eine große Rolle.
Ja, und so wurde aus den Vorführungen im Pupille-Kino dann, glaube ich, Vorführungen in, ich glaube, 8 verschiedenen Festival-Kinos oder ich weiß gar nicht, wie viele Spielorte es mittlerweile sind.
Genau, also wir haben ja verschiedene Kinos, aber wir haben auch noch Spielorte, in denen gar keine Filme stattfinden, sondern zum Beispiel Workshops oder Konzerte. Es gibt ja auch noch das Internationale Theater und der Saalbau Bornheim und genau, aber auch verschiedene weitere Kinos noch. Mal sehen Kino zum Beispiel, Cinema Athos Kino.
Mhm. Ja. Ja, also eine absolute Erfolgsgeschichte, glaube ich, kann man sagen, das Festival. Wolltet ihr mit eurem diesjährigen Programm auf die Anfänge des Festivals Bezug nehmen? Also wie wolltet ihr die Ausgabe dieses Jahr gestalten?
Eine Sache, die wir uns vorgenommen hatten, war tatsächlich die Anfänge des Festivals nochmal aufleben zu lassen. Und deswegen zeigen wir jetzt noch einmal, das ist am Festival Mittwoch, also am 28. Mai, zeigen wir nochmal 3 Filme im Pupille-Kino. Und das sind 3 Filme aus dem allerersten Festivaljahrgang, also die auch wirklich beim ersten Nippon Connection Film Festival gelaufen sind. Und was ganz schön ist, ein Regisseur, Nobuhiro Yamashita, der war schon beim ersten Festival zu Gast mit seinem Debütfilm. Den zeigen wir jetzt nochmal und Yamashita ist wieder da. Ist mittlerweile ein ganz bekannter, renommierter Regisseur und zeigt bei uns eben auch seinen neuen Film, aber auch seinen Debütfilm. Und auch ein anderer Regisseur, Toshiaki Toyoda, der konnte beim ersten Festival nicht dabei sein, aber diesmal wird er dann auch ebenfalls sein Debütfilm Pornostar nochmal im Pupille-Kino präsentieren.
Schön, also kann man sagen, das Festival hat auch so richtig Karrieren in Japan begleitet.
Auf jeden Fall, also wir haben da tatsächlich so ein bisschen ein Auge für vielversprechende Talente bewiesen. Das ist auch das Schöne, dass man Karrieren auch begleiten kann.
Dazu gibt es ja auch seit ein paar Jahren euren Nachwuchspreis, den Nippon Rising Star Award. An wen geht er denn dieses Jahr?
Den Nippon Rising Star Award gibt es jetzt zum 3. Mal und die ersten beiden Preisträgerinnen waren jeweils Schauspielerinnen. Koto no Furukawa letztes Jahr und Tokumiura vor 2 Jahren. Und dieses Jahr ist der Preisträger Kosuke Hayashi. Das geht in eine ganz andere Richtung. Er ist nämlich kein Schauspieler, auch kein Regisseur, sondern Künstler, der Hintergrundbilder malt für Animes. Hat bei ganz vielen Produktionen schon mitgewirkt. Zum Beispiel auch Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki, der ja auch den Oscar gewonnen hat. Wäre es ein Spielfilm mit echten Menschen, dann wäre er quasi derjenige, der die Filmsets baut und er malt eben die Hintergründe, vor denen sich alles abspielt. Und das finde ich ganz toll, weil das, also dass wir diese Gelegenheit haben, weil das natürlich ein Filmhandwerk ist, das so nicht so die große Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, jemanden doch mal für seine ganz wichtige Arbeit auch zu würdigen. Mhm.
Kommen wir nochmal zurück auf die Rückbesinnung auf die Anfänge. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es in der Retro dieses Mal ja auch um eine Zeit, die auch gerade zu Beginn des Festivals für das Programm sehr, sehr entscheidend war. Die Nippon Retro, die im DFF zu sehen ist, steht unter dem Titel Turning Point. Und es wird eine Reihe von Filmen aus den 1990er Jahren gezeigt. Wie lässt sich denn dieser Wendepunkt beschreiben oder dieses Jahrzehnt im japanischen Kino?
Es ist so, dass das japanische Kino nicht immer weltweite Anerkennung gefunden hat. Also es gab natürlich in den 50er Jahren, in den 60er Jahren die Filme von Kurosawa, die weltweit auch wirklich wahrgenommen wurden. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen verschlechtert, sage ich mal, die Anerkennung japanischer Filme. Und gerade dann in den 80er Jahren, da gab es wirklich so einen Zusammenbruch auch des Studiosystems in Japan, also dass die großen Filmstudios dann ihren Betrieb auch eingestellt haben. Und das war dann aber der Moment für junge Filmschaffende, die dann wirklich auch unabhängig produzierte Filme gemacht haben, die sehr kreativ waren, dann auch frei von irgendwelchen Vorgaben von Studios. Und damit haben sie dann tatsächlich auch die große Bühne betreten und wurden dann auch wieder international wahrgenommen. Also es war quasi so ein bisschen fast wie eine Nouvelle Vague. Also es gab schon eine japanische Nouvelle Vague, auch in den 60ern. Das war dann sozusagen die neue Nouvelle Vague. Und das sind auch Filmschaffende, die man bis heute kennt. Also wie zum Beispiel Hirokazu Koreeda, dessen Filme ja regelmäßig hier im Kino laufen. Oder Kiyoshi Kurosawa. Und deren Filme sind zum Beispiel auch Teil der Retrospektive. Übrigens auch die 3 Filme, die in der Pupille laufen. Also das sind auch alles Filme aus dem Jahr 99 und auch eben von Filmschaffenden, die heute wirklich renommiert sind. Und das ist auch für mich so ein ganz wichtiges Jahrzehnt, weil die japanischen Filme der 90er auch meine Liebe zum japanischen Kino ausgelöst haben. Nicht nur meine, sondern auch die der GründerInnen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir diese Retrospektive jetzt genau machen, weil eben dieses starke japanische Kino der 90er Jahre die Gründung des Festivals inspiriert hat.
Wenn du sagst, da ist deine Liebe zum japanischen Film entbrannt, kannst du mal so ein paar Titel vorstellen, die dir besonders am Herzen liegen?
Einen Film, den wir leider nicht aufnehmen konnten in die Retrospektive, ist ein Film, der heißt Hanabi von Takeshi Kitano. Das war meine Initialzündung, wenn man das so nennen mag. Da ist aber das Problem, dass es gerade eine unklare Rechte-Situation gibt bei Kitanos Film. Deswegen kann man die alle nicht zeigen. Aber zum Beispiel der Debütfilm von Hirokazu Koreeda, Maburosi heißt der, ist ein ganz wunderbar melancholischer, langsam erzählter, atmosphärischer Film. Ganz wenig Dialog nur, aber sehr viel stimmungsvollen Bildern. Das war tatsächlich einer der ersten japanischen Filme, die ich gesehen habe und kann ich sehr empfehlen. Man muss aber schnell sein, der Vorverkauf läuft nämlich tatsächlich sehr gut bei fast allen Vorstellungen. Ein Film tatsächlich, den ich jetzt erst ganz neu entdeckt habe im Zuge der Vorbereitungen, ist To Duo von Nobuhiro Suwa. Also den kannte ich jetzt eher über seine neueren Filme. Das ist aber sein Debütfilm. Ein Liebesdrama, das teilweise dokumentarisch ist. Also viele Szenen sind improvisiert und dadurch hat das so einen ganz rauen, ungeschliffenen Stil und ist nicht so überinszeniert und wirkt dadurch einfach sehr, sehr authentisch. Und es ist ein Film, der mich sehr beeindruckt hat und den ich unbedingt dann in der Retrospektive haben wollte.
Dann lass uns vielleicht noch mal kurz über die zwei Filme sprechen, die da jetzt so ein bisschen aus dem Programm im DFF rausfallen, aber auch zu Retro gehören aus den 30er und 40er Jahren, darunter eben auch der Film, der das Programm im DFF eröffnet. Kannst du die vielleicht noch kurz vorstellen?
Ja, das ist auch etwas ganz Besonderes für uns, dass wir den zeigen können, und zwar The Water Magician. Der Film ist eine Rarität, den kommt man wirklich sehr, sehr selten zu sehen. Das ist ein ganz früher Film von Kenji Mizoguchi, einer der japanischen Regisseure überhaupt. Also es gab tatsächlich auch vom DFF auch mal vor einigen Jahren eine Retrospektive zu Mizoguchi, über die ich mich sehr gefreut habe. Und das Besondere ist aber nicht nur der Film an sich, sondern er wird auch live begleitet, einmal am Klavier von Günter Buchwald, der auch schon häufiger hier aufgetreten ist, und aber auch von Ichiro Kataoka, und das ist ein sogenannter Banshee, ein Stummfilmerzähler. In Japan war es nämlich in der Stummfilmzeit nicht so, dass die Filme einfach mit Zwischentiteln liefen, sondern es gab dann immer diese Banshee, die Erzähler, die den Film live eingesprochen haben. Das heißt, man hat in den Film generell nur sehr wenige Zwischentitel. Das Wichtige ist dann eben, dass der Banshee die Dialoge einspricht oder auch den Film erklärt, kommentiert. Und das ist eine Kunst, die logischerweise, es gibt nicht mehr viele Stummfilme, also ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber Kataoka, der hält das am Leben und recherchiert da auch ganz viel, um das wirklich so authentisch wie möglich zu machen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis. Also ich habe schon einige Auftritte von ihm gesehen und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuschauen. Und der andere Film, der noch im DFF läuft, ist The Rickshaw Man. Das ist ein Film, den wir zeigen anlässlich des 80. Jahrestag des Kriegsendes. Da haben wir so einen kleinen Schwerpunkt und zeigen Filme, die unterschiedlich in Bezug stehen zum Kriegsende. Und dieser Film thematisiert nicht den Krieg. Er wurde aber während des Zweiten Weltkrieges gedreht. Und dadurch, dass es kein Propagandafilm ist, also eigentlich, so wie in Deutschland auch, wurden nur Propagandafilme in Japan gedreht. Und dadurch, dass er aber ein humanistischer Film ist, war er ganz stark von Zensur betroffen. Erst von der japanischen Regierung, dann nach dem Krieg von den Amerikanern. Und erst viele, viele Jahre später gab es eine restaurierte Fassung. Und genau die zeigen wir jetzt. Und begleitet auch von einem kurzen Dokumentarfilm, der im Anschluss zu sehen sein wird, in dem es dann um die Restauration und die Neuentdeckung des Films geht. Und der ist von Emma Ryan Yamazaki, die letztes Jahr bei uns auf dem Festival war. Da hat sie mit The Making of a Japanese den Nippon Docs Award gewonnen und hat auch einen kurzen Dokumentarfilm gedreht, Instruments of a Beating Heart, der dieses Jahr für einen Oscar nominiert war, für den besten Kurzdokumentarfilm. Und darf man auch nicht unterschlagen, es gibt auch einige Wiederholungsvorstellungen aus unserem regulären Programm. Also da sind wir dem DFF sehr dankbar, dass es ganz kurzfristig möglich war. Und das ist auch so ein bisschen eine Rückbesinnung auf unser erstes Festival. Da gab es dann nämlich aufgrund des hohen Interesses, gab es ganz kurzfristig organisierte Mitternachtsvorstellungen, um möglichst vielen Leuten noch die Möglichkeit zu geben, Filme zu schauen. Und diesmal war der Ansturm auf die Tickets auch so überwältigend, dass einige Filme ganz schnell ausverkauft waren. Und dann haben wir verschiedene Kinos kontaktiert und gefragt, ob da noch was möglich ist. Und im DFF finden jetzt noch drei Zusatzvorstellungen aus unserem Nicht-Retro-Programm statt. Also da laufen dann ganz aktuelle Filme noch.
In Anwesenheit der Filmschaffenden kann man vielleicht noch ergänzen.
In allen drei Fällen, genau. Alle mit Gästen, ja.
Ich wüsste gerne noch, was es mit dem diesjährigen Themenschwerpunkt auf sich hat. Der heißt dieses Jahr Obsessions from Passion to Madness. Warum habt ihr euch denn im Jubiläumsjahr für das Motiv der Besessenheit entschieden? Und wie findet das Ausdruck im Programm?
Also erstmal mit dem Jubiläumsjahr hat das ursprünglich erstmal nichts zu tun, aber im Nachhinein hat sich ergeben, dass es doch ganz passend ist, weil Nippon Connection ja auch so ein bisschen für eine Obsession, 25 Jahre Obsession, für japanisches Kino steht. Und wir haben jedes Jahr einen Themenschwerpunkt, der sich verschiedenen gesellschaftlichen Phänomenen zum Beispiel widmet oder aber auch einfach Trends im Filmschaffenden. Und dieses Jahr haben wir uns für das Motiv der Obsession entschieden, weil wir es spannend fanden, dass das sehr vielseitig ist. Also Obsession, das Wort ist ja meist eher mit etwas Negativem verbunden, so eine Besessenheit, die in etwas Krankhaftes, Wahnsinniges abdriften kann, zum Beispiel obsessive Liebe, Oder der Durst nach Rache, der auch in einigen Filmen im Programm jetzt auch eine Rolle spielt, zum Beispiel auch in Serpent's Path, der in der Retrospektive läuft. Aber Obsession kann ja auch etwas Positives hervorbringen, wie zum Beispiel ganz außerordentliche künstlerische Leistungen. Und also Japan ist ja zum Beispiel auch für das ganz faszinierende Kunsthandwerk bekannt. So ein bisschen Klischee natürlich auch die japanische Liebe zur Ordnung, zum Fleiß, der auch nicht mehr ganz gut ist. Also Überarbeitung ist ja auch ein ganz wichtiges Problem in Japan. Also das kann man wirklich von ganz vielen Seiten betrachten, das Thema. Und tatsächlich war es auch so, dass man beinahe jeden Film im Programm dem Themenschwerpunkt zuordnen könnte. Also es ist wirklich ein universelles Motiv. Und jetzt nochmal zum Jubiläum. Also gerade, weil ich ja gesagt hatte, Obsession kann auch etwas Gutes bewirken. Also diese Obsession zum japanischen Kino hat dann eben dazu geführt, dass so aus einem ganz kleinen Projekt ein wirklich ganz tolles, großes Festival für japanische Kultur, also nicht nur für japanischen Film, sondern ihrer ganzen Bandbreite die japanische Kultur feiert und würdigt.
Ja, eine Leidenschaft, die man ja auf jeden Fall auch in eurem Publikum wiederentdeckt. Also ihr habt ja auch eine sehr, sehr treue Fanbase, könnte man fast sagen. Möchtest du noch die Gelegenheit nutzen, auf ein paar Highlights hinzuweisen im Programm, rund um das Filmprogramm sozusagen?
Also wir haben ganz viele verschiedene Workshops und da ist es so, dass die ganz schnell immer schon ausverkauft sind. Deswegen will ich da jetzt gar nicht große Hoffnungen machen und dann, dass man ganz enttäuscht ist, wenn man auf unsere Website schaut und sieht, dass die Tickets schon ausverkauft sind. Aber wenn man da schnell ist und also nächstes Jahr dann beim 26. Festival gibt es zum Beispiel Kochkurse oder Kunsthandwerk-Workshops. Was aber möglich ist und auch kostenlos, sind verschiedene Vorträge zum Beispiel und Podiumsdiskussionen. Was zum Beispiel bestimmt sehr spannend wird, ist ein Vortrag zu Analogmedien im japanischen Film. Den hält Karin Fleck von der Goethe-Universität hier in Frankfurt, die sich in ihrer Forschung, in ihrer Dissertation mit Analogmedien im Film auseinandergesetzt hat. Und sie wird ihr Forschungsthema so ein bisschen auf das japanische Kino ausbreiten und genau dazu was erzählen. Das ist am Donnerstag und da ist der Eintritt frei. Es wird zum Beispiel auch eine Podiumsdiskussion geben, also nicht wirklich Podiumsdiskussion, sondern eher so eine Gesprächsrunde zu 25 Jahren Nippon Connection, wo dann auch Mitglieder aus den Anfangstagen des Festivals nochmal die Geschichte Revue passieren lassen und das besser können als ich, weil ich erst die halbe Festivalgeschichte mitgemacht habe, das am Samstag. Und unmittelbar davor, also das am Samstagabend, am Samstagnachmittag, das ist vielleicht dann mein persönliches Highlight. Da wird es nämlich ein ausführliches Gespräch mit unserem Ehrenpreisträger, also Kusuke Hayashi, der die Hintergründe für die Animes macht. Da wird es ein ausführliches Gespräch mit ihm geben, in dem er von seiner Arbeit erzählt. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr interessant wird, weil das einfach ein Thema ist, das sonst eigentlich nicht so wirklich zur Sprache kommt.
Ja, das klingt toll. Also ich bin mir sicher, dass uns wieder eine ganz tolle Festivalausgabe bevorsteht. Und dann danke ich dir und wünsche euch alles Gute und auf die nächsten 25 Jahre.
Danke dir. Wir sehen uns beim Festival.